Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da mit Simon hier und mir gegenüber sitzt natürlich wie immer heute mal nicht Tabea, sondern die sitzt neben mir. Sondern und Simon sitzt gegenüber.
Simon sitzt uns gegenüber und ist bereit, noch weitere Fragen bezüglich seines PhDs zu beantworten. Und damit lassen wir heute mal das Intro und starten einfach direkt rein, oder?
Nein.
Nein?
Nein,
dann mach du das Intro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dis und Dat. Einem Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Weg zum Doktortitel teilen. Mein Name ist Daniel und mir gegenüber sitzt Simon und neben mir sitzt die liebe Tabea. Und heute werden wir mit unserem Interview mit Simon fortfahren.
Ja, damit würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Frage. Simon, was hättest du denn gerne früher gewusst? Was würdest du im Nachhinein sagen, würdest du deinem jüngeren Ich gerne mitgeben?
Schafft ihr irgendwie eine Struktur mit anderen Mitmenschen, so wie ihr beide es ja offensichtlich geschafft habt, wo man sozusagen sich gemeinsam durch diese Zeit hangelt und irgendwie auch Austausch hat über dem Projekt, weil sonst ist es einfach ein sehr einsames Projekt und darauf ist man irgendwie, finde ich, sonst nicht vorbereitet. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein klassisches Jura-Ding ist, aber dass man irgendwie mit so einem extremen Perfektionsanspruch reingeht, dass man genau das Richtige macht und so weiter. Und am Ende hatte ich das Gefühl, in der Forschung ist man ja, das ist ja das Gute, man ist ja einfach so wahnsinnig frei. Und dass man irgendwie, wenn man anfängt, dass man einfach sagt so, mach einfach, schreib auf, was du dir denkst, du bist nicht dumm. Und daraus kann man was machen. Und ich glaube, dass vielen Leuten auch in Jura so geht, dass so dieses, dass dadurch eben so eine gewisse Hemmung irgendwie ist für die Dissertation. Hinzu kommt natürlich einfach, dass es eben so ein Riesenprojekt ist, was man vorher noch nicht gemacht hat.
Also einfach mal machen.
Einerseits einfach mal machen und andererseits
sich auch trauen, es einfach mal zu machen.
Das auch und eben machen in einer Arbeitsumgebung, die eben fruchtbar ist und auch darauf ausgelegt ist. Also beispielsweise, als ich dann in diesem Forschungsinstitut war, war es schon so, dass ich dann auch eben Freundschaften geschlossen habe und auch eben eine so eine Montagsmorgensrunde hatte, wo wir uns dann eben einmal immer Montag um 9 einmal irgendwie eine halbe Stunde spazieren gegangen und sozusagen ist ausgetauscht und dadurch natürlich auch sozusagen so ein bisschen sich selbst diszipliniert und gleichzeitig aber auch so ein bisschen bei anderen so ein bisschen am Ball geblieben und ja, sowas hatte ich am Anfang nicht und also hat mir erheblich geholfen.
Quasi Accountability Buddies.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das finde ich auch, ist schon wichtig.
Weil sonst kann man schon, also die Zeit ist gerade, weil ja auch der wissenschaftliche Kosmos dann ganz neu ist und es da viele spannende Dinge gibt, kann man sich auch ja auch gut ablenken mit anderen schönen Dingen des Lebens.
Aber bist du denn jetzt rückblickend froh, dass du promoviert hast? Wahrscheinlich eine einfache Frage.
Wieso?
Weiß ich nicht, wenn man fertig ist, erfolgreich. Ich weiß nicht, warum man dann Nein sagen sollte.
Ich bin froh darüber, dass ich es gemacht habe. Ich bin auch sehr froh darüber, dass ich es geschafft habe. Ich würde es jetzt aber trotzdem nicht unbedingt einwandfrei Leuten empfehlen, das zu machen. Also, ja.
Hilft es dir für deinen jetzigen Job? Oder hast du es einfach nur fürs Ego gemacht,
weil
es schon cool ist?
Also am Ende des Tages.
Am Ende des Tages nur für meinen Grabstein. Kurze Zwischenfrage, hat gar nichts damit zu tun. Aber ich habe gelesen, im Personalausweis kann das Doktor, jetzt wird das nicht mehr vom Nachnamen geführt. Ist das später auf dem Grabstein auch so?
Ich glaube, Grabstein kannst du machen, was du willst.
Okay.
Aber ja, hatte ich auch gesehen. Aber ich habe, es gibt anscheinend auch Juristen, die dann extra noch, bevor diese Deadline abgelaufen ist, sich neue Persos geholt haben, weil die halt einfach, aber das habe ich nicht gemacht.
Zeig dein Perso.
Können wir gleich rausholen, aber der ist noch von vor ein paar Jahren. Back to the question.
Ja, sehr gut.
Wie war die Question?
Wahrscheinlich wollte ich gerade sagen, ich bin begeistert, weil normalerweise kommen wir immer nie zurück zur Frage.
Also eigentlich war ja die Frage sozusagen, ob ich froh bin. Ja, bin ich. Und dann war die Frage, ob es mir jetzt was nützt.
Genau,
und man muss
weil
sagen,
das ist ja so ein bisschen, ja.
Also ich muss zugeben, und ich glaube, das ist ein bisschen atypisch, dass dahingehend es hilfreich ist, dass tatsächlich mein Promotionsthema ja so ein bisschen auch ein praxisnahes Thema war, weil es ja auch eben durch diesen Honorarprofessor kam und ich jetzt auch zu diesem Thema teilweise arbeite. Und dahingehend ist es natürlich schon nützlich, aber rein allgemein in Jura muss man sagen, das nützt den Leuten, wenn man in die Wirtschaft geht, nicht unbedingt. Man lernt natürlich Skills, aber ob es wirklich so ist, dass man in diesen 3 Jahren oder wie auch immer mehr lernt, als wenn man 3 Jahre sozusagen irgendwo arbeitet, das weiß ich nicht. Und es ist nicht so, dass man gewisse Jobs oder es sind sehr wenige Jobs, für die man unbedingt einen Doktortitel braucht, um die zu erhalten, wenn man sonst in den Staatsexamina ordentliche Noten hat. Also
aber kann man das damit ausgleichen, dass man so sagt, okay, mein Staatsexamen war jetzt nicht so der Brenner?
Ich glaube schon eigentlich, aber es ist auch ein bisschen eine Arbeitsmarktlage. Also okay. Ich hatte das Gefühl, vor ein paar Jahren war das definitiv so. Also man sagt ja immer, bei bei Juristen ab 9 Punkten ist Prädikat und das ist ganz toll. Und ich hatte eigentlich auch immer, das war so mein Verständnis, ja gut, wenn man das in einem hat und dann noch den Doktortitel, dann ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn es im zweiten nicht 9, sondern 8 werden. Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass jetzt gerade die Arbeitsmarktlage ein bisschen schlechter ist. Ich glaube, zu einem gewissen Grad ja, aber würde ich mich jetzt auch nicht drauf ausruhen wollen.
Mhm. Ja. Okay, und ich muss noch kurz nachfragen. Das kommt zur Antwort.
Hast du mich gerade angepischt? Entschuldigung, ich dachte, wir haben hier zusammen einen Podcast.
Ich entschuldige mich später dafür. Für welche Jobs braucht man denn den Doktor? Du hast gemeint, nur für ein paar. Also sind das die akademischen Jobs oder gibt es auch irgendwelche anderen?
Also die akademischen natürlich. Ich würde sagen, es gibt gewisse Bundesländer, die sehr restriktiv in ihrer Notarauswahl sind. Und es gibt, glaube ich, noch so sehr konservative altdeutsche Kanzleien, die das schon sehr so sehen und wo es dann, glaube ich, auch so ist, dass man vielleicht eingestellt wird ohne, aber vielleicht nicht sozusagen ganz nach oben kommt ohne. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es nicht mehr dasselbe ist wie vor 40 Jahren. Und man muss eben bedenken, dass durch das Studium und eben das Referendariat die Ausbildung ohnehin bei den meisten schon 8 Jahre dauert. Da sind natürlich dann die Jahre extra, die man auch noch im Promovieren verbringt. Ob das sozusagen dann den Mehrwert hat, ja, muss man überlegen.
Jetzt bin ich dran. Darf ich?
Ja, du darfst.
Okay.
Also Tabea, muss man ja auch sagen, hat ja viel seltener die Gelegenheit, mir Fragen zu stellen. Deswegen,
genau.
Das stimmt auch.
Ihr seid schon so lange befreundet. Du hast ihn wahrscheinlich schon ausgequetscht, weswegen ich hier natürlich...
Er hat es begleitet. Und er hat sich dennoch entschieden, selbst zu promovieren.
Du hast alles dran gesetzt, es zu verhindern.
Nein, das will ich nicht sagen. Aber ich hab offen mein Leid in diesen Zeiten geschildert. Und er...
Bei ihm sah es so einfach aus. Und dann dachte ich auch.
Das kann ich auch.
Das wird auch so einfach und dann ist wie so ein Unfall. Ne? Jetzt kann ich auch nicht mehr aufhören. Aber gut, führt vielleicht auch ein bisschen jetzt darüber hinaus. Aber ich hätte mal deine Einschätzung gerne. Wenn du sagst gerade, dass so die Arbeitsmarktlage vom Gefühl her ein bisschen schlechter wird für Juristen, würdest du es dann auch eher in die Schiene, sag ich mal, Generative AI, ChatGPT in die Richtung ziehen? Oder würdest du einfach sagen, weil wir gerade generell so ein bisschen wirtschaftlich einen Downturn haben?
Eher Letzteres, aber das Erstere spielt definitiv mit rein und ich denke schon, dass das in den nächsten paar Jahren immer weiter eine Rolle spielt. Man muss aber auch sagen, dass man von einer Marktlage kommt aus den letzten 10, 15 Jahren, wo Juristen enorm umworben wurden. Also man kann auch sagen, dass zumindest in gewisser Weise sich auch einfach wieder ein bisschen einpendelt.
Okay, also einfach zurück zum langfristigen Mean. Was ich vorhin für eine Frage hatte, das finde ich eigentlich sehr interessant. Vor allen Dingen, wenn die juristische Ausbildung schon auch sehr lokal ist, bedeutet das ja einerseits, man hatte schwer, sage ich mal, Mobilität für die Fachkräfte, weil die können ja nicht wirklich weg. Weil wenn du nach Amerika möchtest, müsstest du ja quasi wahrscheinlich eine neue Ausbildung machen. Aber man ist ja auch gleichzeitig, sag ich mal, ein bisschen geschützt gegen auch das andere, sag ich mal, Top-Talente aus den USA rüberkommen und hier recht praktizieren.
Ja, die letzten Endes sind die Staatsexaminer Markteintrittsbarrieren im Arbeitsmarkt. Und wenn man sie beide hat, dann ist das eine sehr schöne Lage und deswegen verdienen viele Juristen auch gutes Geld. Aber es ist natürlich so, und das gibt es auch viel in größeren Kanzleien, dass es in anderen Ländern ausgebildete Juristen gibt, die dafür diese Kanzleien in Deutschland arbeiten, aber eben sozusagen nicht als Rechtsanwälte anerkannt sind und auch weniger Vergütung bekommen.
Ach krass. Ja, das finde ich echt interessant, weil normalerweise ist es ja eigentlich in vielen Wissenschaften oder auch allgemein auf dem Arbeitsmarkt, dass je besser, sag ich mal, ein Arbeiter oder eine Arbeiterin qualifiziert ist, desto höher ist ja deren internationale Mobilität, dass man ausweichen könnte auf andere Firmen oder auch international gehen könnte. Aber das ist bei euch dann weniger stark vertreten.
Definitiv im juristischen Bereich, ja.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das als Vorteil oder als Nachteil sehen würde. Weiß ich wirklich nicht.
Ich glaube am Ende, ich sehe es eher als Nachteil. Also ich glaube, es ist auch eine Sache, die ich ein bisschen unterschätzt habe, als ich angefangen habe. Aber wie gesagt, ich war auch im Ausland und war dann irgendwie, hatte auch für mich dann die Entscheidung getroffen, dass ich mein weiteres Leben in Deutschland sehe. Deswegen bin ich da grundlegend fein mit.
Ich habe noch eine andere Frage. Es geht nochmal ein bisschen zurück. Wenn du ranken müsstest von Schwierigkeitsgrad, so erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen und deine Promotion, so welches Ranking hätte das?
Promotion tatsächlich an der ersten Stelle, weil es einfach dieses Klausurenschreiben, das macht man ja schon seitdem man in der Schule ist. Deswegen war einfach die Promotion so ein different animal für mich. Ist ja auch irgendwie was anderes und war für mich als am schwierigsten. Viele Leute sagen, dass sie das zweite Staatsexamen schwieriger finden als das erste. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Recency Bias ist. Für mich war es jedenfalls so, das Erste, weil es sozusagen das erste Mal war und es eben so viel davon abhängt. Ich meine, all die tollen Möglichkeiten, die ich danach hatte, beruhten letzten Endes ja auch darauf, dass das gut geklappt hat. Das war schon irgendwie hoher Druck und deswegen würde ich das sozusagen schon einfach nochmal über dem zweiten Staatsexamen einranken. Das liegt aber vielleicht auch an der Art und Weise, wie ich meine Ausbildung gelaufen hatte, weil ich dann eben zwischendurch die Promotion hatte und eben auch im Ausland war und mit dem zweiten und ja irgendwie auch vielleicht diesen Gedanken hatte, jetzt wird es auch schon nicht mehr schief gehen. Also da war ich dann ein bisschen entspannter und es waren auch intensive Monate, aber würde ich jetzt sozusagen von denen als letztes einordnen. Vor allem, weil man natürlich aus dem Staatsexamen schon mal gemacht hatte.
Mhm. Ich meine, es ist auch eine trotzdem positive Perspektive vielleicht für diejenigen, die das erste gerade schreiben, dass
es wird besser.
Es wird besser. Also
vielleicht.
Die Promotion vielleicht ist dann eher wieder nicht so, aber
muss nicht so sein.
Genau, aber dass es nicht so ist, so wenn jetzt das erste Staatsexamen irgendwie an dritter Stelle gekommen wäre, wäre vielleicht auch ein bisschen frustrierend, wenn man selber am ersten dran sitzt gerade und so denkt, wirklich?
Nee, also ich würde sagen, vor allem also beim ersten ist ja wirklich so, man studiert ja irgendwie 3-4 Jahre und dann ist es so, dass man sozusagen nochmal die meisten Leute sich mindestens ein Jahr, eher anderthalb, nur auf das Examen vorbereiten. Das ist ja schon einfach
wahnsinnig lang.
Einfach verrückt. Und da im Vergleich, also das Zweite, das ist ja einfach ein klarer Zeitraum von 2 Jahren. Und den hat man Zeit und danach ist es auch abgelaufen und gut ist. Und ist auch nicht dieses, was es, glaube ich, bei vielen Leuten gibt, so okay, im ersten Examen gehe ich jetzt in diese Examensrunde oder nehme ich mir noch mal ein paar Monate mehr und so, sondern es ist einfach ein klarer Rahmen und damit kann man arbeiten und man kann 2 Jahre lernen. Man muss es aber nicht.
Hast du noch eine Frage, Daniel? Ich will dir doch jetzt hier auch mal den Raum lassen.
Ich muss kurz überlegen, wie ich das mache, ohne eine Einleitung für die Frage zu machen, dass du wieder loslachst.
Na, mach ruhig.
Wir werden es nicht vorhalten.
Wir doxen dich jetzt nicht, aber du arbeitest ja mittlerweile als Anwalt.
Ja.
Vermisst du manchmal aus deinem Arbeitsalltag heraus deinen Promotionsalltag?
Ja.
Fängst du immer noch zwischen 9 und 10 Uhr an?
Ja.
Okay, du hast auch noch.
Was vermisst du denn am Promotionsalltag?
Die Flexibilität, die Freiheit, vielleicht auch ein bisschen die Jugend, weil ich mittlerweile älter bin. aber ich glaube sozusagen dieses, also man hat ja schon einfach eine, was man einfach immer, wenn man dann arbeitet, mehr zu schätzen weiß, man hat ja schon extrem Verfügungsgewalt über die eigene Zeit. Und wenn man dann eben arbeitet und einen Chef hat, der wirklich auch nicht nur sozusagen Professor ist, sondern ja wirklich sozusagen der Chef, dann ist ja irgendwie nochmal eine andere Arbeitsbeziehung. Und ja, ich bin jetzt ja auch noch nicht kein alter Hase im Arbeiten, bin jetzt, glaube ich, ein gutes Jahr dabei. Aber das ist schon ein Unterschied und auf jeden Fall eine Umstellung und klar, die Freiheit, die vermisst man.
Ich sehe hier so ein bisschen ein Muster, dass es dir am Anfang oft schwer gefallen ist. Mich würde es richtig interessieren, wenn wir in einem Jahr oder so nochmal quatschen, wenn du immer noch den Job machst, ob du dann sagst, ey, PhD-Alltag war auch viel stressiger als jetzt, wo ich richtig angekommen bin. So,
es kann gut sein.
Voll gut Geld. Also, lebt mein Leben. So, was macht ihr eigentlich da noch?
Also ich bin schon froh, hat ja auch, wie gesagt, bei mir mit der Ausbildung auch alles, das ist ja alles ein langer Prozess gewesen und ich bin jetzt schon sehr froh, dass ich auch im Job bin und fühle mich da ganz gut aufgehoben. Und ich glaube aber, das ist eine generelle Sache von mir, dass es auch normal ist, dass ich irgendwie ein bisschen brauche, um sozusagen mich in so eine neue Lebensphase einzugewöhnen. Ja.
Ja. Und jetzt möchte ich mit einer wunderbaren Überleitung noch ein bisschen weiter zurück in deine Vergangenheit. Und zwar waren wir jetzt gerade bei deinem ehemaligen Promotionsalltag. Und jetzt möchten wir gern zurück in deine Kindheit. Denn wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und ich erinnere mich noch in der Kindheit, dass du schon damals relativ früh wusstest, dass du später gerne Jura studieren oder Anwalt werden möchtest. Stimmt das? Dann antworten Sie bitte mit Ja.
Ja, das stimmt.
Das reicht erstmal. Danke, keine weiteren Fragen an den Zeugen. Eine vielleicht noch. Wäre dein jüngeres Ich stolz auf dich?
Ich glaube schon, ja.
Das freut mich wirklich zu hören. Das ist cool. Also man muss nämlich dazu sagen, Simon ist eine von wenigen Personen, die super früh in seinem Leben wusste, was er machen will.
Das finde ich so faszinierend.
Und es ist halt auch seitdem voll der geradlinige Weg gewesen. Natürlich nicht geradlinig, dass du genau wusstest, welche Station, aber halt immer das Ziel. Und ich meine, das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Und wie ist es so, wenn man das Ziel erreicht hat? Kommt man dann noch oder hast du neue Ziele?
Das Ziel ist, würde ich sagen, noch nicht erreicht. Aber das ist auch gut so, weil in gewisser Weise wäre es irgendwie sonst blöd mit 31. Ja. aber...
Zeit für ein Rennrad, oder?
Oder die Siebträgermaschine.
Stimmt.
Ihr wollt nicht wissen, wie viele Rennräder und neue Siebträgermaschinen es in meinem Umkreis gibt. Aber mich hat es noch nicht erwischt.
Noch nicht.
Nee, aber jetzt sind wir gerade so ein bisschen gekommen zum Arbeiten und sozusagen jetzt dann der Schritt in den Job und jetzt ja auch mit einem Jahr jetzt genau, dass man sich so ein bisschen zumindest einigermaßen standfest fühlt, das ist schon, fühlt sich sehr gut an. Ja, bin auch sehr froh drum und genau, mal schauen, was die Zukunft bringt, aber das, da fühle ich mich jetzt gerade ganz so, genau, dass sich das alles sozusagen ausgezahlt hat und dass irgendwie gut ist, dass ich jetzt ja als Anwalt auf dem aufbauen kann.
Cool.
Schön zu hören. Ich will noch dich was fragen, Daniel, weil du kennst den Simon ja jetzt wirklich sehr lange. Wie lange kennt ihr euch jetzt? Können wir eine Zahl dran machen?
Ich glaube, so 6. Klasse passt, ne?
6. Klasse passt.
Aber das müsste ich jetzt überlegen, was das wäre.
Das bedeutet knapp 20 Jahre.
Mhm. Schon krass. Also herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser langen Freundschaft.
Knapp 20 Jahre, bitte.
Zu knapp. Die 20 Jahre werden dann gefeiert, oder?
Ich glaube, das wäre nächstes Jahr.
Okay. Ich freue mich auf die Einladung. Aber Daniel, wie hast du denn so Simon wahrgenommen in den einzelnen Stationen und vielleicht auch während der Promotion?
Ich möchte jetzt gar nicht so viel.
Das darfst du, komm.
Darf ich?
Ja.
Also ich... Nimm
mir die Post-Production.
Also ich kann immer eine sehr bezeichnendes Bild in meinem Kopf, das sich eingebrannt hat, von Simon berichten, wo ich auch richtig begriffen habe, wie fokussiert er manchmal war. Und auch noch immer ist natürlich. Und das war nämlich damals zu der Zeit in der Stadt, wo er studiert hat, war ich dann auch mal zu Besuch und wir waren öfter feiern dann. Noch mit anderen Freunden, auch anderen Juristen. Es war dann echt immer so, das ist auch eine ganz harte Bubble dann immer gewesen. Das waren dann wirklich nur Juristen und dann kommt man von außen rein und dann, naja, dann war man so das Exotic Animal. Aber morgens früh, wir waren lange feiern dann so und der gute Simon war dann Punkt 9 oder 10 Uhr schon an seinem Schreibtisch, obwohl wir 3-4 Stunden vorher noch getanzt und gesoffen haben. Ja, das ist, das fand ich sehr beeindruckend damals und muss auch sagen, diese Disziplin hat sich ja auch ausgezahlt gemacht. Ich weiß bis heute nicht, wie du es geschafft hast, also ich hatte immer Kater und ich hätte es nicht gekonnt. Aber man muss schon sagen, das war wirklich Willenskraft, würde ich sagen. Das hat mich sehr beeindruckt, nach wie vor.
Danke.
Die Geschichte erzähle ich auch immer allen.
Dann ist sie wahrscheinlich auch nicht neu für Tabea.
Ich habe sie schon mal gehört, aber...
Aber du kennst noch viel mehr die Simon-Regel.
Ja,
wenn
ja.
Wenn ich irgendwo feiern gehe, wie lange ich das mache.
Bis 2 Uhr, oder?
Ja, so bis 1 bis 2 Uhr. Bis
und immer noch Spaß. Ein Wasser trinken am Ende, oder?
Nee, ich weiß nicht. Aber die Simon-Regel ist, dann wird der gute Simon automatisch der Körper müde und dann geht er nach Hause. Und das ist perfekt für meinen Biorhythmus, weil immer, wenn ich dann mitgehe, wache ich am nächsten Morgen relativ fit auf.
Aber Simon, wie oft warst du feiern während der Promotion? Konntest du da wirklich regelmäßig in den Club steppen?
Ja, das war noch vor Promotion.
Ah, okay.
Ich würde sagen, während der Promotion ist man schon eher noch viel feiern, gerade so in der Anfangsphase. Bei mir kam eben Corona dann dazwischen, deswegen war da sozusagen jetzt richtig ausgehen eher weniger. Aber, ich war schon noch feiern, ja.
Ja,
krass. Ja ich kenne das, weißt du, aus den Filmen, die Leute, die so krass viel arbeiten und dann trotzdem abends noch weggehen und ich denke mir immer, also das passiert nur im
Film.
Aber wie
gesagt, hatte ich aber ja vorhin auch gesagt, also jetzt in der Promotionszeit, ich hatte da Phasen, in denen ich auf jeden Fall gut geschuftet habe und so, aber ich habe da jetzt keine 80 Stunden geschoben oder so. Also,
ja. Nee, das war auch, weißt du, warum war das damals als, irgendwas musstest du da machen?
Ich glaube, das muss noch in Examensvorbereitung oder so gewesen
sein.
Und ich glaube auch, man entwickelt sich ja auch und als ich jünger war, hatte ich glaube ich noch mehr, ich würde nicht sagen noch mehr Wille, aber sozusagen noch mehr das Bedürfnis, das sozusagen unbedingt sicherzustellen, was man jetzt auch wieder so flippen könnte, weniger Vertrauen, dass die Dinge schon funktionieren. Ja, habe ich auch manchmal ein bisschen übertrieben, vielleicht aus heutiger Sicht.
Nee, aber man muss sagen, also es war ja auch als Gast immer angenehm, weil man selbst wollte ja länger schlafen. Und dann ist es ja, wenn man sich so früh an die Kindheit erinnert, wenn man woanders übernachtet hat, dann war da vielleicht schon jemand wach, der dann einfach den Freund geweckt hat, weil jetzt wollen wir was zusammen machen. Aber Simon hat einen dann einfach weiter schlafen lassen, dann ist man aufgewacht und hat man zusammen gefrühstückt und den Tag dann auch noch verbracht. Aber die Zeit hat er halt schon produktiv genutzt. Das muss man jetzt vielleicht noch so sagen. Es war jetzt nicht so, dass du dann den ganzen Tag gearbeitet hättest oder so, sondern einfach die quasi stillgelegte Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, dann... von anderen genutzt hast.
Würdest du sagen, dass die Promotion dich irgendwie verändert hat? Und wenn ja, wie?
Und wenn ja, positiv oder negativ?
Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ehrlicherweise nicht groß. Ich glaube, das hätten sonst die Jahre gemacht. Also ich glaube nicht, dass sozusagen die Promotion als solche da sozusagen so ein entscheidender Faktor war. Aber ich glaube schon, dass sozusagen in dieser Zeitspanne, aber das war ja auch quasi, ich habe mit 24 angefangen. Also ich glaube einfach, dass man in dieser Zeitspanne sich dann nochmal erheblich entwickelt, weil man ja sozusagen dann auch wirklich zum Erwachsenen wird. Ja,
ja, wie ist denn bei euch? Habt ihr, ich meine, das ist ja schon nochmal, nee, aber das ist ja ein gewisser kleinerer Unterschied. Euer PhD ist ja auch, würde ich mal sagen, noch viel mehr vielleicht als bei mir darauf ausgelegt, dass man dann sozusagen mit der Forschung verknüpft ist. Und bei euch ist es ja schon auch so, dass jetzt zu einem bisschen späteren Zeitpunkt promoviert. Habt ihr das Gefühl, dass euch das nochmal irgendwie persönlich besonders verändert oder dass es einmal gerade für euch eine andere Brille ist? Weil für mich war es schon auch ein Thema, dass es natürlich dann einen Zeitpunkt gab, wo die Leute, mit denen ich studiert habe und die nicht promoviert haben, dann schon mit ihren Jobs gestartet haben und man sich so ein bisschen, ja, in meinem Fall behind gefühlt habe, aber sozusagen, weil ich natürlich auch wusste, dass ich dann auch nicht in irgendwie in die Forschung will, sondern auch in die Wirtschaft. Aber ja, wie ist das für euch?
Also ich hatte vorher den Gedanken, als es ums Geld ging, da habe ich mich, als ich angefangen habe zu promovieren, auch sehr, sehr reich gefühlt plötzlich, weil ich von einem Studium komme und dann so irgendwie plötzlich viel Geld verdienen und oder normales Einkommen zu haben. Und dann irgendwie habe ich mich schon sehr gut gefühlt.
Ja, ihr, weil meine, wenn ich es richtig dann auch verstanden habe, werdet ihr auch dafür, dass ihr promoviert, wirklich sehr, sehr gut vergütet.
Genau. Damals muss ich sagen, als ich angefangen habe, ich bin ein bisschen früher fertig geworden als Freundin von mir und die haben dann so langsam noch ein bisschen Zwischensemester oder so gemacht, fangen aber mittlerweile dann doch auch mit seriöseren Jobs an, sag ich mal. Und da muss ich schon sagen, merke ich so, okay, allein dieses, was die für ihre doch nur 35 Stunden zum Beispiel und irgendwie einer easy umzusetzenden guten Work-Life-Balance so bekommen, da denke ich dann manchmal schon so, boah, wir müssen schon ganz schön schuften und schon ganz schön irgendwas machen und
ob's ja, dann mit immer diesem Stress, dass genau, man sozusagen selber der irgendwie dieses Projekt noch hinkriegen muss, ja.
Genau, und ob es sich dann wirklich lohnt am Ende oder ob man so eigentlich das jetzt halt so macht und ob es dann auch gut ausgeht, so, also das ist, glaube ich, schon, was ich so merke. Und natürlich auch diese ganzen großen Fragen, so, was will man vom Leben oder so, man ist nicht mehr Mitte 20, wo man irgendwie so denkt, so, ach ja, hat man ja noch viele Jahre vor sich. Genau, ich glaube, das wäre einfacher gewesen, wenn man jünger wäre, eventuell, weiß ich nicht. Wie ist denn bei dir, Daniel?
Ja, also man merkt schon, dass andere dann weiter vorankommen. Also das Gefühl, das sehe ich auf jeden Fall oder das kenne ich auch. Vor allem, wenn ich mir so überlege, was man so für Jobangebote hatte vor der Promotion und dachte ich auch, ich wäre noch ein bisschen schneller, aber da habe ich mich, da habe ich mich vielleicht nicht gut genug über meinen Doktorvater informiert. Ich hätte schon gedacht, ich wäre auch nach 3 Jahren fertig, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Surprise, das ist nichts geworden. Ja, doch, man muss sagen, also jetzt muss ich auch sagen, monetär, wenn es nur danach ginge, da hängt man schon hart hinterher.
Ja, und anders?
Und anders? Ja, auf welche
Art? Nur das Geld zählt.
Also anders ist es eher so, dass ich immer, ich höre ja auch euren Podcast, anders ist es eher so, dass ich immer sage, dass ihr das alles genau richtig macht mit dem ganzen Kalten und der guten Work-Life-Balance und so. Da, also auf der Ebene habe ich immer das Gefühl, da macht ihr alles richtig.
Ja, ich glaube, wir, also kann ich für mich sprechen, also ich probiere immer möglichst diese Freiheit auszunutzen, weil am Anfang habe ich die ja auch nicht ausgenutzt und jetzt bin ich auch so, gehe ich nach Hause, wenn ich eine Pause brauche oder komme halt morgens dann nicht pünktlich um 8 rein, um dann der Erste zu sein, weil das einer von unseren Chefs, glaube ich, sehr mag, wenn man früh morgens da ist und sehr lange da sitzt, auch wenn man dann nicht produktiv ist in der Zeit, Hauptsache man ist da. Ja, und da probiere ich mir diese Freiheit zu nehmen. Das ist auch, glaube ich, ein großer Vorteil. Ich weiß aber auch nicht, wo ich später landen werde und ob ich es dann vermissen werde oder nicht.
Das finde ich sehr schön, Simon, von dir gesagt, weil man immer, je nachdem, wo man ist, sorry, dass ich dich jetzt so übergehe.
Nee, ich wollte gerade nur sagen, ich habe hier noch nie Lob bekommen.
Ja, du gehst damit auch viel zu schlecht damit um. Man muss wirklich bei dir dein Ego klein halten.
Tetterbär, du kennst mich noch nicht gut genug.
Ja. Zu Not bist du wieder weg. Okay, nee, was ich noch sagen will, ich finde das auch ein sehr schönes, weiß nicht, ich will jetzt hier nicht das beenden, aber so dieses Bewusstsein darüber, dass jede Zeit und jede Zeitphase, die man hat, so irgendwie auch endlich ist, also beendet wird irgendwann und auch ihre Vor- und Nachteile hat, aber man diese Vorteile nicht, ja, vernachlässigen darf und auf sehen muss in der Zeit und das finde ich schon wichtig.
Ja, und ich glaube, genau, so gerade die Promotionszeit hat er einfach mit der Flexibilität und der Möglichkeit, dass man vielleicht auch noch mehr verreist und so, erhebliche Vorteile. Und im besten Fall, genau, das Monetäre kann dann irgendwie auch nochmal wann anders kommen.
Ja, wo ich noch eine Sache jetzt sagen muss, weil das ist, habe ich da auch rausgehört, weil meine Schwester ist gerade auch so ganz viel Zukunftsangst einfach da, so mit dem, wird sie irgendeinen Job oder so bekommen oder wird das alles funktionieren? Ich glaube, diese Sicherheit, von der du dann auch geredet hast, oder diese, nicht Sicherheit, dieses Vertrauen darauf, dass es gut wird oder so, das irgendwann zu haben, ist auch super viel wert.
Ja,
dass
auf jeden
man diese
Fall.
Zeit, in der man gerade steckt und vielleicht struggelt, irgendwie dann doch wahrnehmen kann, was die auch für positive Seiten hat. Und
ja.
Das will ich auf jeden Fall mir aus dem Gespräch mitnehmen, da auch viel Vertrauen in mich zu haben und meine Leistungen.
Das solltest du auf jeden Fall. Also ich glaube, das, ja.
Weiter so, das gefällt ihr.
Jetzt mag vielleicht,
so eine Sache kriege ich von dir auch nicht gesagt.
Sie mag vielleicht nicht viele Komplimente an dich geben, aber hören tut sie trotzdem gerne welche.
Du musst dir jetzt auf jeden Fall gleich auch noch das schneiden wir dann raus, aber du musst dir noch eine individuelle Verabschiedung überlegen. Also ich sage immer Tschüssikowski oder Ciao Kakao.
Zu beiden, ne?
Also nur, dass du dir was anderes aussuchst als wir beide. Das meine ich mit individuell. So individuell muss auch nicht. Außer du hast irgendwas mit Jura. So irgendwie, ich studiere Jura. Was? Nee? Pressesprecherin hat gesagt nein. Okay, weil du weißt, wo das Gespräch gerade aufgehört hat. Du führst es bitte weiter.
Okay, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich am Ende. Gibt's noch was, Simon, was du noch irgendwie loswerden willst, bevor wir hier jetzt gleich...
Möchtest du noch irgendwen grüßen?
Oh ja. Deine Mama vielleicht.
Und vielleicht auch dein Papa.
Aber dein
bitte,
Hund.
Aber bitte nicht die ganze Danksagung von deiner Diss vorlesen. Wir verstehen das, aber dafür haben wir keine Zeit.
Hast du die etwa gelesen, Daniel?
Ich glaube, du hast mir damals geschickt, oder?
Ja. Ja, natürlich Grüße gehen raus an meine Eltern. Und nee, als letztes würde ich eigentlich nur sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat mit euch beiden. Und ich hoffe, dass auch noch andere Gäste in den Genuss kommen. Und genau, würde mich auch freuen, wenn wir es irgendwann nochmal wiederholen würden.
Ja, uns auch.
Das finde ich richtig schön. Vielen Dank, dass du unser ersten Gast warst. Und es war sehr, sehr schön. Und ich sag mal, ciao, Kakao.
Und ich verabschiede mich mit einem Tschüssikowski.
Tschüss. Als Top-Talent, wozu man ja, glaube ich, alle, die am Ende irgendwie promovieren, zählen kann. Ja, einfach da weniger. Sollten wir das rausschneiden?
Ja, Top-Talent, yes!
Ich habe mich gerade geschmeichelt.
Ich auch, voll gut!
Ja, dann wurde aber von hinten wurde gelacht.
Deine Pressesprecherin, ja, du darfst dich nicht umdrehen. Ich fand, es war durchaus qualifiziert.